Gleich geht es los mit Folge 138 von Dig Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie wir Entrepreneurship an den Universitäten stärken können. Und wir unterhalten uns mit dem neuen Chef des Themas Entrepreneurship an der Uni in München, der LMU. Bevor es aber hier weitergeht, wollen wir euch noch auf ein Event hinweisen. Auch dieses Jahr sind Frauke und ich wieder auf der HerCareer. Die HerCareer ist die führende Messe in Europa zur Vernetzung von Frauen und auch Männern zum Thema Karriere. Sie findet in München statt und sie ist ein tolles Format mit vielen Vorträgen, aber auch eben Live-Formaten und auch einer Live-Folge von Dig Deep. Wenn ihr uns also in Aktion live erleben möchtet, dann kommt am 9. Oktober zu uns auf die Messe. Unser Gast ist Dr. Anne Greul. Anne hat sich schon ihr ganzes Leben lang mit dem Thema Innovation beschäftigt. Erst bei einem Automobilkonzern, dann in der Beratung und jetzt hat sie zum zweiten Mal schon ausgegründet. Und das Startup Legal AI beschäftigt sich mit der Frage, wie man den KI in das Thema Legal und Rechtsanwaltschaft reinbringen kann. Also, wenn ihr dabei sein wollt, 9. Oktober auf der HerCareer. Universitäten haben ja zwei Funktionen. Auf der einen Seite sollen sie Wissen und Forschung generieren und auf der anderen Seite weitergeben. Das nennt sich dann eben entsprechend das Studium. Aber es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, denn viele der Erfindungen und der Themen, die an Universitäten erforscht werden, die taugen auch für die Wirtschaft. Doch der Weg aus dem Elfenbeinturm, dem viel Beschworenen, raus in die freie Wildbahn ist gar kein so leichter. Das dachte sich auch die LMU. Die LMU ist die Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Und sie hat sich überlegt, was können wir denn tun, um das Ausgründen von Unternehmen zu beschleunigen, um einfacher zu machen. Man muss dazu wissen, München hat zwei Universitäten und beide sind ganz hervorragend. Und dementsprechend gibt es einen großen Drang, tatsächlich auch Unternehmer erfolgreich zu machen, die Themen aus der LMU in die Freiwirtschaft bringen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit demjenigen sprechen, der ab Oktober sich darum kümmern wird, dass genau das gut gelingt. Herzlich willkommen, Philipp Baske.
Ja, hallo, freut mich sehr, bei euch zu sein.
Hallo Philipp, großartig. Ich habe, als ich gehört habe, dass du dieses Amt einnehmen wirst, Christoph gleich Bescheid gesagt und gesagt, wir müssen unbedingt mit Philipp sprechen, weil ich gern will, dass alle meine Kollegen, aber auch vor allen Dingen der Nachwuchs, also die ganzen Doktoranden und Studierenden, wir haben so früh wie möglich dich kennenlernen können.
Muss ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen abholen. Also ich habe schon gerade angekündigt, es gibt ja zwei Unis in München. Ja, das ist die LMU und das ist die TUM, die TU München. Und das ist übrigens gar nicht so selten, denn meistens sind Universitäten ja gestartet mit einem eher humanistischen Background. Ja, da ist die LMU eine der ganz, ganz alten in Deutschland, eigentlich in Ingolstadt gestartet. Dann gibt es die technischere Variante, die meistens so am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Und die ganz großen in Deutschland sind eben zwei in München mit jeweils ungefähr fast 50.000 bis 55.000 Studierenden. Dann haben wir noch Aachen, die RWTH, eine technische, mit ungefähr 45.000. Es gibt noch Köln und ein paar weitere wichtige Unis. An diesen Universitäten, das ist ja nicht nur der Hörsaal, sondern da gibt es eben ganz viele Institute. In Aachen sagt man immer, es gibt ein Institut zum Berühmtwerden und eins zum Reichwerden. Wie ist denn das hier in München?
Das finde ich gut mit dem Reichwerden, weil ich sage schon immer, Umsatz macht dich berühmt und Profit macht dich reich.
Ja, sehr schön. Also du bist ja jetzt an die Uni gekommen zum einen oder wiedergekommen, zum einen, weil du schon mal da warst. Ja. Du hast in München auch tatsächlich studiert. Was hast du denn da gemacht vor vielen Jahren?
Ich hab tatsächlich an der LMU promoviert in der Biophysik von 2005 bis 2010 auf einem sehr, ich würde schon sagen, philosophischen Thema, Origin of Life. Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Wir haben uns da Hydrothermal Vents am Meeresgrund angeschaut. Also hat es überhaupt nichts mit einer Gründungsabsicht zu tun gehabt. Aber wir mussten dazu gewisse Messungen entwickeln. Und aus dieser Technologie, die wir entwickeln mussten, ist dann eine Ausgründung entstanden.
Was macht denn eure Firma oder deine Firma?
Wir machen das Unsichtbare sichtbar, damit Forscher das Unheilbare heilbar machen können. Also es ist Wirkstoffforschung. Und an jeder Uni, vor allem als Student, feiert man ja gerne Partys, deswegen kennt, glaube ich, jeder Aspirin. Das ist so ein chemisch hergestelltes Medikament. Und es gibt diese fancy neuen Biotech-Medikamente, die sind immer viel komplexer. Also Aspirin hat die Komplexität vom Fahrrad. Und diese neuen Biotech-basierenden Medikamente haben dann eher die Komplexität vom, ich würde sagen, von der Boeing 747, also vom Flugzeug. Sind sehr viel komplexer, aber immer noch unsichtbar klein. Die muss ich aber jetzt irgendwie, um die zu finden, herstellen und dann Qualitätskontrolle machen zu können, muss ich die irgendwie in den Griff kriegen. Ich darf die aber auch nicht anfassen. Und dafür haben wir halt verschiedene optische Messtechnologien entwickelt, die dieses Unsichtbare sichtbar machen, sodass man es greifbar und beherrschbar machen kann.
Also das heißt, es gibt Elemente, die in der Natur vorhanden sind und ihr habt sie mit der Technologie sichtbar gemacht.
Ja, es sind so komplexe. Ich glaube, die Antikörper kennt man noch aus der Pandemie. Da wird viel drüber geredet. Die sehen so Y-förmig aus und die haben eine ganz komplizierte, die sind aus so langen Ketten von Aminosäuren aufgebaut, das heißt ein Protein. Und das wird gefaltet wie so ein komplexes japanisches Origami. Und wir können zum Beispiel messen, ob diese Faltung noch in Ordnung ist. Und nur wenn die Faltung in Ordnung ist, kann das als Medikament wirken. Oder wenn die jetzt verklumpen, dann wird eine Immunreaktion ausgelöst, also eine allergische Reaktion. Was blöd ist, wenn man ein Medikament spritzt zum Heilen und dann eine allergische Reaktion drauf hätte, wäre das ganz schlecht. Und so Aggregate
sehr
können
schön.
Wir
also detektieren. Deine Firma heißt Nanotemper und es ist ein tolles Beispiel für Produkte, die man in einem Aufzug, in diesem 30-Sekunden-Beach nur sehr, sehr schwer erklären kann. Also man braucht sehr große, lange Aufzüge dafür. Das ist ja ein super Thema eigentlich für das, worüber wir heute reden wollen, denn an den Universitäten entsteht ja nicht nur wirklich Basiswissen, sondern auch Dinge, die in die Anwendung kommen können, die aber sehr kompliziert sind. Das ist einfacher, eine Software zu schreiben und irgendein Chatbot irgendwo auf der Welt unterzubringen, als ein Thema zu nehmen, was man sehr schwer verstehen kann, was aus der Nische kommt und so weiter. Warum ist euch das so gut gelungen? Weil, das muss man noch vielleicht ein bisschen erläutern, du hast auch einen Blog auf deiner Webseite, in dem du auch so einfach so ein bisschen Bilanz gezogen hast, mal vor ein paar Wochen und gesagt hast, naja, guck mal, wir haben über 200 Menschen in die Arbeit gebracht, alles Menschen, die hier Hochforschung in die Wirtschaft bringen. Warum ist euch das gelungen? Was hast du daraus gezogen aus dieser Gründungsidee und was kannst du übertragen in deine neue Rolle?
Also tatsächlich raus aus dem Labor hin zu den Kunden, zu den Anwendern. Wirklich verstehen, mit den Anwendern reden, was sie brauchen. Und dann versuchen, dieses Wissen in ein Produkt zu translieren. Also wir haben wirklich aufgehört zu forschen, zu entwickeln. Wir sind raus aus der Komfortzone und haben angefangen zu verkaufen. Das ist auch, glaube ich, der Zweck von der Firma ist, Geld zu verdienen und profitabel zu sein, um der Gesellschaft dann durch das Zahlen von Steuern wieder zu erlauben, die Infrastruktur zu erhalten. Das habe ich auch, das sage ich immer den Studierenden, wenn ihr kein Geld verdienen wollt und weiterforschen wollt, gründet keine Firma. Weil Firmengründung ist ein gesellschaftliches Instrument, um Wert zu schaffen, auch in eben über Geldströme, die man dann hoffentlich zu sich leiten kann.
Das gefällt mir aber, dass du hier auch die Steuern ansprichst direkt, weil ich habe es in den Sozialwissenschaften oder an der Schnittstelle Statistik-Sozialwissenschaften oft mit Leuten zu tun, die gute Ideen haben, gute Softwarelösungen schreiben können, aber das ja für the social good einsetzen wollen und nicht unbedingt an die Uni gegangen sind, um was zu studieren, womit man Geld verdient. Aber der Rückfluss, also die Wertschöpfung, die trotzdem entstehen kann, wäre natürlich für die.
Ja, und trotzdem ist schon überall im Hörsaal Verrat, Verrat an der Reinheit der Forschung und so weiter. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, also das Wort akademisch hat ja zwei unterschiedliche Konnotationen. Also im universitären Bereich klingt das sehr positiv. Im wirtschaftlichen Bereich meinen wir mit akademisch eben eine Idee, die sehr, sehr ehrenwert ist, aber leider nicht in die reale Welt reinpasst. Ich kann selber, Philipp, wir hatten uns ganz kurz noch im Vorfeld unterhalten, ich kann es selber auch sehr gut nachvollziehen, dass wir auch immer wieder diesen Mindset-Shift gebraucht haben bei Menschen, die zu uns gekommen sind. Also ich habe selber auch eine Firma mit aufgebaut und das war ganz schön hart. Also dann rauszufinden, dass man Kunden braucht, dass man Geld verdienen sollte, müsste, damit man das auch alles finanzieren kann und so weiter. Wie ist euch das dann gelungen mit den Menschen so umzugehen, dass sie auf der einen Seite noch verstehen, ja, wir haben Ideale, wir wollen etwas erreichen, aber es gibt auch eine reale Welt da draußen, die halt auch Ausgaben und Einnahmen braucht.
Also viele freut es auch, ihre Anwendung, also ihre Forschung, die Publikation in der Anwendung zu sehen. Wir haben zum Beispiel unser Doktorvater, Herr Professor Braun, ist natürlich super happy, weil da haben die Publikationen natürlich locker über 1000 Zitierungen, weil es wird angewandt. Und es wird dann sehr stark zitiert und das ist natürlich auch gut für das Standing, für die Reputation, wenn man Wissen schafft, das nicht nur Wissenschaft, sondern auch Nutzen. Und wir werden jetzt in so ungefähr 20% aller Interaktionsstudien für Medikamentenforschung eingesetzt. Und du kannst dann schon deinen Kindern erzählen, hey, meine Forschung hat dazu beigetragen, Krebsmedikamente zu finden. Und das ist, glaube ich, ja, warum er es auch macht. Also Erkenntnisgewinn und diese Wertschöpfung für die Gesellschaft.
Sehr schön, ja. Also die Anwendung selber ist etwas, was ganz viel Purpose geben kann. Ja? Und der Purpose kann eben oft nicht nur im Weltretten sein, sondern auch in ganz konkreten Themen, die anderen Firmen zum Beispiel Dinge ermöglichen. Frau Kittel.
Mich interessiert nochmal der Übergang. Also du hast geschildert, ihr wart da an der Forschung, ihr habt diese Technologie entwickelt. Wer hat dann gesagt, da machen wir jetzt eine Firma draus? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also das meiste, was ich beobachte, es wird Zeug entwickelt und dann dient es dem Paper und dann macht man das nächste Paper. Oder nutzt die Technik dann für noch größere Forschungsanträge zu schreiben? Gerade an der LMU ist ja der Gedanke, da mache ich jetzt eine Firma drauf, nicht einer, der einem irgendwie ständig vermittelt wird. Wie war das bei euch?
Also mein Bruder und meine Schwägerin sind beide in der Forschung am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt und die denken einfach anders. Die denken, wie funktioniert das? Und ich denke, was kann ich damit machen? Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich mir also jetzt so Hendrik Dietz und Tim Liedl, die zusammen mit uns promoviert haben, angeschaut habe, sind halt überragende Forscher. Und das Forschungskaliber habe ich halt nicht. Und ich habe festgestellt, der Weg der Forschung ist nicht meiner. Ich habe in anderen Bereichen jetzt der Ausgründung des Unternehmens und viel höhere Fähigkeiten und bin dann praktisch meinem Talent nachgelaufen.
Schön. Jetzt sind wir ja schon an einem ganz entscheidenden Punkt wahrscheinlich dran. Ja? Es geht ja um Themen und die Menschen, die diese Themen irgendwie verstehen oder auskalieren können. Du hast jetzt ja die Aufgabe übernommen oder wirst sie im Oktober übernehmen, tatsächlich ja der LMU zu helfen, das Thema Entrepreneurship, also Ausgründungen, Co-Gründungen mit der Universität nach vorne zu treiben. Wo siehst du denn dieses Programm heute und was könnte man da noch verbessern?
Also ich sehe sehr viele Ausgründungen aus der LMU. Ich sehe vor allem sehr viele Ausgründungen, die schon seit Jahren von LMU und TU München, von Studenten zusammen. Ich habe fast wöchentlich Gründer oder Gründungsleute, die beabsichtigen zu gründen, die mich anschreiben und mich um Erfahrungsaustausch, Mentoring bitten. Also so natürliche Weise. Und ich glaube, das meiste hat der neue Präsident Matthias Schöpp und der Hochschulrat gemacht, indem sie jemanden Unternehmer für die Funktion berufen haben. Das ist ja ziemlich unique. Und allein dadurch wirklich jemanden aus dem Unternehmertum für Unternehmertum an die Universität als Vizepräsident zu holen, ist, glaube ich, der größte Schritt. Ich fühle mich natürlich geehrt und bin super begeistert und will alles reinstecken, was ich kann. Aber das war, glaube ich, der wesentliche Schritt, dass es dann auch im Ministerium verstanden wurde, dass es gut und wichtig ist. Das ist, glaube ich, so ein Mindset-Shift hier in der Universitätslandschaft. Und ich werde mein Bestes geben, um den erfolgreich zu machen, weil das Potenzial ist einfach riesig mit diesen über 54.000 Studierenden, fast 10.000 neue jedes Jahr. Ich habe schon Kontakt zu zwei BWL-Studierenden aus dem Studium raus mit super Ideen. Hab Philipp, einen Archäologen, kennengelernt, der um sein Wissen zu den Menschen zu bringen, nicht mehr auf Bücher setzen kann, sondern ein Computerspiel, Bronzion, dafür entwickelt hat. Also schon in den ersten Wochen jetzt, ich war bloß auf ein paar Veranstaltungen, schon wahnsinnig schöne Sachen kennengelernt. Unglaubliches Potenzial hier.
Jetzt werdet ihr wahrscheinlich...
Was würdest du denn sagen? Also ich fand deinen Hinweis ganz gut, dass du sagst, du hast festgestellt, dein Talent liegt woanders und da kann man richtig viel draus machen. Und bei 54.000 Studenten ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass nicht alle ein extremes Forschungstalent haben. Ja. Was sind es denn für Eigenschaften, die du sagen würdest, die sollte man beachten? Das ist vielleicht ein Talent, was sich eignet für ein Unternehmertum.
Ja, vieles ist eine gewisse Art von Neugierde. Und dieses, ich glaube, im Namen Unternehmertum steckt schon viel drin, ein Unternehmen, etwas machen. Also mal diesen Willen, ich würde schon bei mir sagen, fast einen Zwang, dann was zu sehen und was daraus zu machen. Das ist so ein Talent, Potenzial zu sehen und Need beim Kunden und das zusammenzubringen. Und auch dieses Vermarkten und Verkaufen, dieses nach außen gehen und auch die, ich sage auch immer oft, der Sturheit, weil viele sagen dir erstmal, das wird nicht funktionieren, weil das kann man nicht machen, das ging noch nie, diesen Willen, das auf den Markt zu bringen.
Ja, jetzt vermute ich ja mal, dass du deine Firma aber auch nicht im Alleingang groß gemacht hast. Ja, also ich glaube, du bist ein eher extrovertierter Mensch, also der keine Scheu hat, jetzt mit anderen zu reden. Häufig sind ja aber auch Forscher ja eher an der Sache interessiert und so weiter. Was würdest du denn sagen, was muss in so einem Team denn zusammenkommen und wie wollt ihr das gestalten an der LMU? Weil ja ganz häufig erstmal eine Idee da ist, aber vielleicht nicht die richtige Person oder die Person da ist, aber noch nicht das richtige Team. Wie kann man an dieses Thema rankommen, um eine gute Besetzung für den Start zu finden?
Also wir waren zum Glück ein Team, Stefan und ich. Stefan ist Biochemiker, ich Physiker. Stefan versteht die Kunden, nicht die Technik. Das haben wir gut zusammengebracht. Aber tatsächlich bin ich privat introvertiert. Das ist tatsächlich meine Rolle, die ich hier ausfülle und wo ich auch viel Coaching und Training gemacht habe, um eben dieses Extrovertierte. Also privat höre ich eher zu, bin eher ruhig und still. Ein typischer Franke. Wir reden nicht viel. Aber das ist tatsächlich was ich mir auch über die 17 Jahre jetzt angeeignet habe, weil ich einfach outgoing sein muss in meiner Rolle als Gründer und jetzt auch als zukünftiger Vizepräsident, um eben diese Vision, diese, ich habe schon gesagt, oft der Call to Duty, die ich da gespürt habe, als ich Matthias angerufen habe, ob ich das mache, um das einfach machen zu können. Und ich war auch so still und introvertiert, aber ich habe dann gelernt, dass dieses Outgoing, das Storytelling mir einfach hilft, mehr Menschen zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist. Und mehr Menschen ist einfach der Hebel, der Katalysator. Allein kann ich nicht viel machen. Aber wenn ich 54.000 Studierende dazu bringe, mir zuzuhören, und dann gibt es vielleicht 100 davon oder vielleicht auch 1.000, die dann ausgründen möchten, das ist halt ein gewaltiger Hebel.
Was ist denn heute das Angebot, wenn ich jetzt einer von diesen 100 oder 1.000 bin? Also wie komme ich denn jetzt mit meiner wahrscheinlich erstmal unreifen Idee zu euch und was passiert dann? Wie sieht denn dieser erste Schritt aus?
Ich bin tatsächlich noch in der Bestandsaufnahme. Es gibt nämlich einen Spin-Out-Service, einen Technologietransfer-Service, es gibt einen Innovation Entrepreneurship-Center, wo es schon eine Struktur gibt und es gibt viele ehemalige Gründer aus der LMU, die gefragt werden. Und es wird meine erste Aufgabe sein, das, was da ist, zu entdecken und dann zusammen mit unseren verschiedenen Teams daraus eine Strategie für die Zukunft zu entwickeln. Und das möchte ich wie in der Firma sehr organisch machen. Also das, was da ist, verstärken, verbessern, verstetigen. Aber tatsächlich so, das mache ich jetzt schon seit 3 Wochen, bin ich in der Bestandsaufnahme. Und die wird dauern, weil die LMU ist halt gigantisch mit den 18 Fakultäten. Ich möchte alle mit einbeziehen. Ich habe erzählt vom Archäologen. Also ich möchte nicht nur in der Physik, in der Chemie, in der Medizin, bei den üblichen Verdächtigen nachschauen, sondern wirklich überall. Weil ich glaube, unsere gesellschaftlichen Probleme kann man nicht allein durch Technik lösen. Technik ist ein Werkzeug, aber vieles ist auch rechtlich, ethisch, philosophisch, kulturell. Und wir wollen ja auch ein schönes Leben haben. Wir wollen jetzt nicht alle so 100 Stunden die Woche arbeiten, vielleicht in so einem Silicon Valley Spirit, sondern wir haben halt hier eine Kultur in Europa, die unser Leben extrem lebenswert macht. Und deswegen muss Technik dazu, da geht es nicht darum, vielleicht ein paar Leute reich zu machen, ein paar Gründer, die dann für 1 Million oder 1 Milliarde verkaufen, sondern es geht darum, Wert zu schaffen. Und Wert gehört auch ein Wohlbefinden und Glücklichsein.
Das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Frage, weil auf der einen Seite ist ja praktisch die Starthilfe für die Studierenden wichtig, um diese Firmen überhaupt zum Laufen zu bringen. Und auf der anderen Seite kommt ja sofort im zweiten Atemzug die Frage nach Investoren, nach Geld, nach Budgetierung und so weiter. Wie kann denn da die LMU heute helfen und inwieweit nimmt sie denn auch programmatisch, thematisch denn dann Einfluss? Weil wir haben ja gerade auch über die Bandbreite gesprochen. Ich meine, ein Software-Startup zu gründen ist relativ straight. Sobald dann Hardware dazukommt, wird schon spannender, also echte Technologie. Und wenn wir dann in der Archäologie sind, um ein Beispiel zu nehmen, wird es mit Sicherheit nochmal sehr viel spannender, weil wir da natürlich relativ wenig Erfahrung als Investoren haben. Wie geht ihr da vor und wie wollt ihr das auch aussteuern?
Es gibt so diesen bekannten Venture Capital Weg, der bei Deep Tech bekannt ist. Da gibt es schon vieles da. Da gibt es auch den Weg, den wir zum Beispiel gegangen sind, der eher zum Mittelstand führt. Vielleicht nicht mit Hyperwachstum, aber mit Bootstrapping, vielleicht auch mit Business Angeln. Was aber dazu führt, wirklich nachhaltigen Wert für die Gesellschaft zu sein, wo man wirklich in der Gesellschaft verankert ist. Das ist halt der leise Weg. Der ist eigentlich typisch europäisch, sehr deutsch. Man hört ja ständig von Venture Capital, mal eine 62 Millionen Finanzierungsrunde in den News. Dann hat mal jemand für 1 Milliarde die Firma verkauft. Das ist in den Schlagzeilen. Aber von Nanotherm haben wir zum Beispiel nichts gelesen. Aber wir haben auch schon über 362 Millionen Euro Umsatz gemacht, aufakkumuliert. Das meiste von den letzten 3 Jahren. Wir haben 44,8 Millionen Steuern bezahlt.
Danke nochmal dafür. Staat,
auch wieder Infrastruktur. Und dieser nachhaltige Weg, ja, sehr gern. Ja. Die Bildung hat mich auch dahin gebracht, wo ich jetzt bringe. Deswegen fühle ich mich auch verpflichtet, irgendwo zurückzuzahlen. Aber uns geht es auch mehr darum, um diesen angelsächsischen Weg des Venture Capitals, sondern wirklich diesen nachhaltigen Weg, der vielleicht auch im deutschen Mittelstand.
Jetzt hast du ein Wort verwendet, was wir ständig hören, aber ich bin mir sicher, nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen ihn voll. Bootstrapping. Was heißt denn das für ein Startup, wenn man sagt Bootstrapping? Ja. Also ich glaube, da kommt ja so irgendwie die Schnürsenkel. Irgendwas mit Schnürsenkeln wird es zu tun haben. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, dann in Deutschland sind wir, haben ein sehr schönes Bild. Es gibt einen Baron von Münchhausen und der zieht sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf.
Du hast Physik studiert, oder?
Was nicht geht, das ist unmöglich. Genau. Widerspricht der Physik? Ja, geht nicht. Widerspricht so ziemlich allen Lehrsätzen der Physik. Und das ist gut, das bezeichnet eigentlich was Unmögliches. Es geht aber. Also das ist auch das typische, der Business Angel, der uns unterstützt hat, war der Volker Hofmann von der BayWoBau. Und der hat auch, der ist jetzt 85 Jahre alt und der hat auch die BayWoBau aus dem Nichts geschaffen. Und diesen Weg gibt es auch der Herr Miltenyi im Bergischen. Den kennst du vielleicht, der hat auch ein Unternehmen, der macht jetzt fast 1 Milliarde Umsatz pro Jahr so aufgebaut. Den Weg gibt's, der ist nur unbekannt, weil die ganzen News, die wir haben in Social Media von diesem Venture Capital Weg, der Weg von Google, Facebook, Microsoft und allen ist, die ja Social Media irgendwo dominieren.
Das heißt, also Bootstrapping heißt, ein Unternehmen aus eigener Kraft aufzubauen, also das heißt rechtzeitig mit sehr, sehr geringen Kosten zu starten und rechtzeitig erste Umsätze zu bringen und so weiter und dann immer wieder zu investieren. Ja, also viele Jahre lang auch erstmal kein Geld zu sehen, kein Geld auszuschütten, sondern eigentlich aus eigener Kraft das Ganze zu finanzieren. Das scheint euch ja gelungen zu sein. Ja? Ihr seid über 200 Leute. Ja? Was passiert denn mit deiner Firma, wenn du jetzt hier auf einmal in München rumturnst? Und was hat denn das bei deinen Mitstreitern ausgelöst? Sehen wir den Philipp jetzt noch?
Ich habe mich letztes Jahr im November schon aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Also im Deutschen ist Stefan der Bundeskanzler. Ich bin eher der Bundespräsident. Ich repräsentiere. Ich bin bei strategischen Entscheidungen mit dabei. Das sind vielleicht nur so 20 Stunden pro Monat. Was gut geht, weil wir uns schon seit über 20 Jahren gut kennen, sind wir sehr effizient. Also ich habe noch diese repräsentierten Pflichten, bin auch noch Geschäftsführer der Gesellschaft im Handelsregister, muss dadurch auch, ich glaube, eine Pflicht zu kontrollieren. Aber das hat mir dann erlaubt, diese Position Fulltime anzunehmen. Weil Stefan ist der deutlich bessere CEO und die Komplexität der Firma ist so groß, dass es für die Firma besser ist, wenn es einer macht. Wir haben versucht, zu zweit zu koordinieren und irgendwann hat uns jemand, der Werner Streich, unser CSO, gesagt, also selbst wenn ihr dasselbe sagt, verstehe ich zwei unterschiedliche Sachen, weil ihr einfach zwei Leute seid.
Das finde ich sehr sympathisch, auch einfach sich selbst kritisch anzuschauen und immer wieder zu überlegen, bin ich denn der Richtige für die Firma? Jetzt seid ihr ja, und das wird jetzt ja an der Uni, an der LMU auch wieder passieren, ihr seid ja durch ganz unterschiedliche Häutungsphasen gegangen. Man fängt an in einem kleinen Team, alle machen alles, jeder gibt Gas und so weiter. Die Firma wird größer, man hat mal so die typischen Größen bei vielleicht 15 bis 20 Leuten, bei 50 Leuten, 150 und so weiter. Dann passieren immer so Einschnitte, wo auf einmal auch die Rollen sich verändern. Der Gründer vielleicht zurücktreten muss oder eine andere Funktion einnimmt. Wie habt ihr das erlebt und was könnte man auch für Lehren jetzt für die Ausgründungen ziehen? Denn die werden ja wahrscheinlich auch alle in diese ähnlichen Wachstumsschmerzen reingehen.
Ja, es gibt so verschiedene Phasen. Am Anfang ist man zu zweit oder ein Team, alle im selben Raum. Da hat man verschiedene Räume, da muss man die Kommunikation anpassen. Und irgendwann hat man dann verschiedene Zeitzonen, wo es dann ganz wild wird. Und es führt dazu, dass man sich anpassen muss und das heißt, es ist sehr oft erstmal Konflikte. Es gibt oft so Evolution, da kann man leicht wachsen, dann gibt es ab und zu mal alle 5 Jahre Revolution. Also das führt, dass man alle 5 Jahre so 30% der Mitarbeitenden verliert, aufsummiert, weil die Firma nicht mehr zusammenpasst und die vielleicht lieber in kleineren oder größeren Firmen arbeiten. Und man braucht Konfliktmechanismen im Team wie in der Ehe. Also unsere Frauen sagen immer zu uns, wir sind wie verheiratet. Und dann rappelt es mal im Karton und dann muss man Wege gefunden haben, diese Konflikte zu lösen. Eine Grundvoraussetzung ist tiefes Vertrauen. Wir wissen beide voneinander, dass wir beide das Beste für die Firma wollen. Und das ist die gemeinsame Gesprächsbasis. Und so alle 5 Jahre setzen wir uns zusammen und machen eine Strategie, wo auch das Persönliche reinspielt also für die nächsten 5 Jahre.
Alle 5 Jahre. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr wahrscheinlich mehr Zeit mit euch, ihr zwei miteinander verbracht habt, als mit euren Ehefrauen, vermute ich mal. Was fordert ihr von Einsatz von den jungen Studierenden, die jetzt zu euch kommen werden? Also was ist deine persönliche Haltung auch dazu? Du hast ja gerade schon so ein bisschen darauf angespielt, es mag so den All-In-Weg geben, hier 100 Stunden die Woche und so weiter. Gibt es denn einen komfortablen Weg, um eine Firma wirklich groß zu machen? Ja? Oder ist Firmengründung einfach auch Schmerz und Leistungsbereitschaft? Ich habe mal einen schönen Satz gehört, also als ich mein erstes Startup gegründet habe, habe ich geschlafen wie ein Baby. Ich bin alle 2 Stunden aufgewacht und habe geweint. Ja, so. Ja. Also wie leicht kann man sich's machen als Gründer?
Tatsächlich muss man gut schlafen können, weil den Schlaf braucht man. Man muss Mechanismen finden, die Probleme nicht mit dem Schlaf zu nehmen. Das gelingt nicht immer. Gerade Personalentscheidungen sind sehr fordernd, wenn man sich auch mal von Freunden trennen muss über die Zeit. Also man braucht da eine gesunde Robustheit, eben diese Kultur, die ich angesprochen habe, in der Gesellschaft verwurzelt, einen stabilen Freundeskreis, stabiles Privatleben, Stress, massiver Stress in der Firma und Stress privat, ganz schlecht. Ja. Aber so die schönen Dinge dann genießen, die helfen, den Stress abzubauen. Und das ist man kann natürlich sehr viel machen, aber wichtiger ist, das Wichtige zu finden. Also man kommt immer in dieses Hamsterrad und hat den Eindruck, ich muss wahnsinnig viel machen, ich muss 1000 E-Mails haben und die ganze Zeit schaffen, schaffen, schaffen. Aber viel wichtiger ist, zu überlegen, nachzudenken und wirklich eine Strategie zu entwickeln und das Wichtige zu finden und sich darauf zu fokussieren. Das ist extrem schwierig. Man wird auch ständig zum Firefighting aus diesen Überlegungsprozessen rausgerissen. Man muss schaffen, sich jede Woche 4-5 Stunden freizuschaufeln, die man für sich hat, um nachzudenken und das große Ganze im Blick zu haben. Man darf als Gründer und Eigentümer, man darf nicht in der Firma arbeiten, sondern man muss an der Firma arbeiten. Das ist ganz wichtig. Und jemand hat mal zu mir gesagt, super clevere Leute haben viele Ideen, Nobelpreisträger hat eine.
Ja, ich glaube auch eine Unterscheidung, ja, ob man die Vielfalt hat. Ja. Philipp, jetzt werden ja Menschen an der Uni, an der LMU ja erstmal über die bekannten Teams und die Initiativen kommen. Manche werden vielleicht auch deine Tür finden. Ich vermute mal, dass sie ziemlich offen steht. Was muss man denn bei dir mitbringen, wenn man durch deine Tür kommt, und um Gehör zu finden? Oder was sind auch völlig bekloppte Ideen? Ja, gibt es sowas überhaupt?
Es gibt sicherlich Ideen, die ich bekloppt finde. Oft auch, weil ich sie nicht verstehe. Das gebe ich auch den Gründern mit, holt euch allen Rat ein, den ihr kriegen könnt, aber macht euer Ding, weil ihr seid die Experten. Und vieles versteht man aus der eigenen Erfahrung raus nicht. Ich kann dir gut erzählen, was in der Vergangenheit nicht ging, aber ich kann dir halt schlecht voraussagen, was in der Zukunft nicht gehen wird. Ich kann dir meine Geschichten erzählen und dann kann jede Gründerin, jeder Gründer daraus lernen. Aber wenn ich einen Rat über was ich versuche nicht zu sagen, du musst das und das tun. Weil da wäre ich höchstwahrscheinlich falsch liegen, weil es muss ein Gründer besser wissen. Ich schaue sehr darauf, ob der Gründungswille da ist. Ob das irgendwie eine Ausrede ist, um irgendwas anders zu machen. Oder wirklich so dieser Drive, weil es wird harte Zeiten geben. Und da muss dieser unbedingte Wille da sein, es zu schaffen.
Jetzt muss ich noch mal einen kleinen Schwenk machen zu eurer Firma, weil Christoph dieses schöne Bild gebracht hat mit dem Häuten und dass in diese verschiedenen Phasen reingehen, ja, das beschreibt, was du gerade gesagt hast, aber wahrscheinlich auch eure Firma noch mal ganz anders betroffen hat, als die KI-Anwendungen angefangen haben, Proteine zu falten und Ähnliches. Da konnte ich vorhin nicht einhaken, aber interessiert mich natürlich sehr, weil ja auch an der LMU das KI-Thema sehr schnell wächst, die LMU da sehr hinein investiert hat. Was siehst du denn da das Potenzial? Also vielleicht auch Innovation in bestehende Firmen hineinzubringen? Und könnte das auch eine Rolle sein, die eine Uni oder ein Transfer von der Uni spielen kann? Also nicht nur immer neu gründen, sondern auch bestehende Prozesse entsprechend mit neuer Technologie zu verbessern und zu heben.
Ja, auf jeden Fall. Bei uns ist schon so weit, wir reden gar nicht mehr drüber, ob man KI nutzen sollte, sondern die Mitarbeitenden machen es einfach. Wir schauen uns das Thema schon seit 2014 an, haben damals schon eine Kooperation mit Fabian Theis gehabt. Es war schon immer präsent und unser Entwicklungsteam nehmen auch sofort die neuesten Tools und setzen die ein. Aber ich sehe da einen massiven Produktivitätsgewinn von der KI. Und ein großer Punkt ist, die Scheu davon wegzunehmen. Ich meine, die ist da, die wird bleiben. Und entweder du nimmst sie halt oder du wirst genommen. Sag ich mal, wir haben ein Riesenpotenzial hier in Deutschland oder in Europa, gerade noch auf Anwendungsseite. Oft sind ja nicht die Technologie erfinden, die größten Nutznießer davon, sondern die es am besten anwenden. Und gerade wir haben einen riesen Produktivitätsgewinn. Es kann auch gerade für so Themen resiliente Demokratie in Würde altern, mit Pflege, viele ethische Themen, Arbeitskräfte, gerade Zuzug aus anderen Ländern mit der Sprachbarriere. Da kann sehr viel unterstützend helfen. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, so eine Technologie schnell zu adaptieren und in der Mitte der Gesellschaft zu sind. Aber das läuft nicht über die Technik. Das läuft eben über Ethik, über Lehre. Die Lehre wird ein großes, also den größten Einfluss auf unsere Gesellschaft haben Kindergärtner, Kindergärtnerinnen und Lehrkräfte. Da fängt's an, Kinder sind gut drin, spielerisch zu lernen. Und ist das beste Investment, das machen können, ist in die Lehre und schon bei Kindern anfangen. Und wir können vielleicht noch ein paar Berührungsängste haben von dieser KI. Meine Kinder machen schon ihr Vereinslogo. Ja. Damit, also ganz natürlicherweise verstehen die sofort, für was gut ist und setzen die ein. Und das ist die Zukunft. Und die sollten wir einfach, so gut wir können, ermutigen und ertüchtigen, die Zukunft zu gestalten und am besten halt nicht im Weg rumstehen mit unseren. Klar ist, je älter wir sind, immer schwerer uns anzupassen und die Erfahrung, die wir haben, macht es nicht unbedingt einfacher. Aber zumindest intellektuell können wir erfassen, dass unsere Kinder die Zukunft sind. Und da sollten wir rein investieren. Und das sage ich halt, weil ich bin massiv von der Bildung. Mein Vater ist Elektriker, meine Mutter Kindergärtnerin. Wir hatten nicht viele Bücher. Ich bin halt durch Schule, Gymnasium, Studium und Promotion dahin gekommen. Alles durch kostenlose staatliche Bildung. Und deswegen bin ich so ein massiver Fan davon, gerade mit Immigration. Ich glaube, der Armin Nassee hat einen Bericht in der Zeit drüber, über den Maschinenraum der Gesellschaft geschrieben, was diese Institutionen einfach im Unsichtbaren in diesem versteckten Maschinenraum für Integration einfach machen und was sehr gut funktioniert. Und dazu ist gerade KI ein massiver Hebel, um das zu verbessern. Ja.
Und KI ist halt auch eine Demokratisierungsmaschine in gewisser Weise, weil es jedem ermöglicht, jede beliebige Fähigkeit eigentlich zu lernen, wie mit einem Privatlehrer, der früher für fast alle unerreichbar war. Jetzt hast du ja gerade schon auf deine Biografie gerade nochmal verwiesen. Das ist bei mir auch ganz ähnlich gewesen. Also Unternehmertum war in meiner Familie und in deiner wahrscheinlich auch ganz weit weg. Ja, da gab es eigentlich niemand, der selber Unternehmer war. Und ich kann bei mir selber ganz klar sagen, dass ich da auch immer so ein paar Glaubenssätze mit mir rumgeschleppt habe, die gar nicht immer so einfach aus dem Weg zu räumen waren. Ja, also ins Risiko zu gehen, Geld zu investieren, sich zu verschulden und so weiter. Wie ist es denn dir damit gegangen? Ja. Und wie würdest du die heutige Generation, auf die du gerade triffst, so beschreiben? Sind die mutig? Können die das aus dem Weg räumen?
Ich hätte das Beispiel, dass mein Opa praktisch Bauer war, Landwirt, und der hatte nie gejammert, auch nicht übers Wetter, während meine Eltern schon über ihre Chefs gejammert haben. Das war, glaube ich, schon so Motivation für mich, dass die Selbstständigkeit was Schönes ist. Und die neue Generation empfinde ich als sehr mutig und selbstbewusst. Die wissen genau, was sie wollen, setzen die Tools, also bringen immer schönen frischen Wind rein. Die neue Generation ist immer anders, die alte Generation jammert immer über die neue. Das muss, glaube ich, so sein. Und jede drei Generationen gibt es einen größeren Sprung. Aber diese Begeisterung und dieses Unvoreingenommene gegenüber Neuem ist einfach grandios, was wir extrem gut einsetzen können.
Ich hoffe wirklich, dass es dir gelingt, an der LMU diese Begeisterung auch in die Breite zu tragen. Also ich treffe immer wieder Studierende, die dem Thema wirklich offen gegenüberstehen oder gerade bei den Promovierenden, aber überhaupt keine Ahnung haben, wo anfangen. Ja? Und denken, wenn sie nicht Ingenieure sind oder BWLer, dann gibt's da keinen Weg. Und das ist, also deswegen macht mir das Spaß, euch beiden zuzuhören, weil ihr also ja auch nicht unbedingt aus den klassischen Ingenieurswissenschaften kommt. Und ich frage mich, was sind da gute Wege? Ne? Sind das Beispiele? Muss man diese Geschichten hören und viele davon? Ne? Oder muss man an die Hand genommen werden und die ersten paar Schritte mit jemandem gehen, der sie schon gegangen hat? Ich weiß nicht, was da funktioniert, aber ich hoffe wirklich, dass es dir gelingt, da neue Pfade zu pflastern, dass diese Menschen aus den anderen Fachbereichen dazu sich befähigt fühlen. Also was Christoph vorhin meinte, ne, dass sozusagen die Glaubenssätze aus dem Weg zu räumen, sagen, ja, kann ich auch. Ne? Ich kann mich noch erinnern, ich war 20 Jahre in den USA, bevor ich zurück nach Deutschland gekommen bin, und hatte dann gemerkt, dass ich so ein paar Arbeitsweisen oder Ängste einfach abgebaut hatte, Submissions zu bestimmten Journals oder was auch immer. Und als ich dann in den Umgebungen hier das einfach gemacht habe, habe ich gesehen, dass natürlich die Kollegen dann, naja, wenn die Frauke das macht, dann kann ich das auch. Ja? Die ist ja wie wir. Ja? Aber dieses Sehen, dass das jemand wie ich auch kann, das muss man halt erstmal erleben können. Und wie man solche Lebensräume schafft, ist spannend. Also mit auch ein Grund, weshalb wir diesen KI-Hub gegründet haben, ja, dass man da voneinander lernen kann. Ja. Aber bin ich wirklich gespannt, was du für Ideen hast, um solche Lebensräume zu
Ja, und ich glaube, was ich wirklich nochmal betonen möchte, ist, dass die... Also wir kommen aus einer Zeit, in der es so technische Hoheitsgebiete gab. Ja, man konnte nicht einfach KI anwenden oder man konnte nicht einfach eine App programmieren oder man konnte nicht einfach mal irgendwo hinlaufen und irgendwas behaupten. Heute kann jeder ein gutes Pitch-Deck bauen, indem man einfach sich mit ChatGPT einfach mal einen Abend hinsetzt und sich mal sparen lässt. Ja, heute hat ein Kollege von mir eine komplette App gebaut innerhalb von der Nachtschicht. Mit ein bisschen Vorkenntnissen, der hätte früher 3 Monate gebraucht, da hätte es nie hinbekommen. Ja. Also das heißt, die Möglichkeiten sind für alle da. Ja. Und ich glaube, wir kommen wieder zurück zu dem Thema, dass es eben nicht darum geht, ob man die richtigen Leute kennt oder zufälligerweise auf Geld sitzt oder zufälligerweise das programmieren kann, sondern viel stärker um die Frage, löse ich denn ein relevantes Problem? Also braucht das jemand? Ja? Also wieder zurück zu dem, was man eigentlich damit anfangen kann. Also First Principles oder Kunden oder wie man es auch immer nennen mag. Und das finde ich ganz gut, dass wir hier so eine Demokratisierung haben, die einfach dazu führt, dass es an der Hürde nicht mehr liegen wird.
Ja. 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 Und das müssen wir noch weiter tragen in die Gesellschaft, zum Beispiel auch, wer macht die Altenpflege? Zu wenig Leute, zu schlecht bezahlt. Also wie, und das kann man nicht nur mit Apps lösen. Das sind auch viele, also dieses würdevolle Altern ist auch viel Prävention. Was heißt sehr viel Lehre? Dann, wenn es im Thema Euthanasien geht, wird es sehr schnell sehr ethisch, muss es auch werden. Wie ist die Rechtssicherheit dafür? diese Sachen, die das Menschliche direkt betreffen, da glaube ich, die LMU eine große Stärke durch die vielen Fakultäten, also wirklich die gesellschaftlichen Probleme, wie machen wir unsere Demokratie wieder wehrhaft, die auch von eher aus der Tech-Seite in den USA eher bedroht wird. Also wie schaffen wir diese menschlichen Themen, was ja auch viel so ein alles europäisches Unternehmertum ist, auch mit den ehrbaren Kaufleuten aus der Hansezeit, die auch sehr verankert waren in der Gesellschaft. Wir haben diese Kultur, an die wir wieder anknüpfen können.
Ja, jetzt haben wir ganz großen Bogen gespannt. Und es wäre toll, wenn wir ganz viele Menschen finden, die sagen, ich habe davon profitiert, ich baue darauf auf, aber ich gebe auch etwas zurück. Also ich freue mich auch darauf, dass hier Menschen mitmachen, ja, als Mentoren, als Business Angels, wie auch immer, sich einbringen und gemeinsam helfen, dass dieses Europa, dieses, ja, Deutschland einfach so lebenswert bleibt, wie wir es uns gebaut haben.
Kann ich euch auch gleich, ja, mit einspannen als Mentoren, wenn wir schon mal hier reden, wenn ihr euch nicht mehr rauswinden könnt.
Genau. Bleibt ja unter uns. Aber die Zusage hast du schon mal.
Gleich mal, absolut, öffentlich.
Ja. Komm, bitte. Dann sehen wir uns ganz bald wieder. Vielen Dank für, ja, diesen ersten Einblick. Einen guten Start im Oktober wünschen wir dir.
Danke auch.
Und dann werden wir ganz sicherlich noch viele, ja, Gästinnen und Gäste hier im Podcast haben, die bei euch ausgegründet haben. Ja, danke.
Das bis denke dann. Ich auch. Ja, danke auch.
Danke bis bald. Dir. Digital wonders, business science galore, bytes and clicks and numbers in a new age song, every code and data join the journey along. Future where it stands.